Wäre natürlich eine spannende, ein spannendes Erlebnis, da eine spontane Predigt heute Morgen noch zu hören. Ich freue mich auf jeden Fall auch sehr, hier zu sein und heiße euch auch herzlich willkommen. Für mich ist es auch immer wieder ein Genuss, hierher zurückzukommen. Nicht nur, weil ich hier aufgewachsen bin oder vielleicht, weil man hier noch eine anständig zu schwätze weiß oder so, sondern vielmehr wieder Menschen von Angesicht zu Angesicht sehe, mit denen man unterwegs ist und die man gern hat. Und ja, wo man wieder lebe, Sorge und Freude teilen darf und eben wieder mitbekommt, was einander bewegt. Menschen, mit denen man ein Stück weit Lebensgeschichte teilt. Und so ist auch die Livi ein wichtiger Teil von meiner Lebens- und meiner Glaubensgeschichte. Die Brüdern und Schwestern im Glaube, mit denen man schon teilweise mein ganzes Leben lang unterwegs bin und die ich als sehr wertvoll achte in meinem Leben. Und so lassen sich dann auch die 450 Kilometer über Brücke, die uns sonst zwischen uns sind. Und eben, heute geht es um das Thema ein Leben gegeben. Und auch dazu fängt meine persönliche Geschichte mit den dazugehörigen Verse genau hier an. Vor ungefähr 3 Jahren saß ich genau hier vorne, als beim Connect 2015 ich erlebt habe, wie Gott mich ganz persönlich in seinen Dienst ruft. Und worauf ich mich dann entschieden habe, eben meine Ausbildung und meine berufliche Zukunft darauf auszurichten und dann auch bald mit dem Theologiestudium angefangen habe. Im Anschluss an dieses Erlebnis ist mir auf sonderbare Art und Weise ständig diese Bibelverse über den Weg gelaufen. Und aber trotzdem, weil mir die auch irgendwie aus dem Leben rausgesprochen haben, aus dem Herz rausgesprochen haben, habe ich irgendwie entschieden, oh, ich nehme diese Verse und setze mir die irgendwie so zum Motto, zum Leitvers für meinen Dienst und für mein Leben mit Gott. Und seitdem begleiten mich die und helfen mir auch immer wieder, mein Leben und meine Prioritäten auszurichten auf das, wo es auszurichten gilt. Wir lesen aus dem Brief der Römer, an die Römer von Paulus aus Kapitel 12, Vers 1 und 2. Daher rufe ich euch auf, Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, eure Leiber darzubringen, als ein lebendiges Opfer, heilig und Gott erfreuend. Das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Und lasst euch nicht dieser Weltzeit gleichschalten, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung des Denkens, damit ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Herr, öffne du uns Verstand und Herz für deine Botschaft, für dein Reden. Amen. Und wenn man diesen Text anguckt, dann könnte vielleicht der erste Eindruck sein, dieser Aufruf, diese Aufforderung, die hat es irgendwie ganz schön in sich. Wie ich das nur schon höre, da rutsche ich schon ganz nervös auf meinem Stuhl rum und es fordert mich irgendwie raus. Und damit diese Herausforderung nicht zur Überforderung wird, lohnt es sich ganz gut hinzugucken. Wir finden nämlich am Anfang 2 entscheidende Hinweise. Das erste Mal verweist Paulus auf die Barmherzigkeit Gottes, auf sein Erbarmen. Der zweite Hinweis ist das kleine, aber unauffällige Daher, das uns zeigt, dass der Vers auf die vorige Kapitel folgt und mit ihnen auch unmittelbar zusammenhängt. Diese 2 Hinweise sind die entscheidende Grundlage für den ganzen Rest, die Grundlage für die Aufforderung und dessen Anspruch an uns. Der formulierte Anspruch ist durch diesen entscheidenden Zuspruch begründet. Und genau diesen Zuspruch entfaltet Paulus davor in diesem vorigen Kapitel von dem Römerbrief. Dieser Brief ist Paulus' ausführlichste Erklärung vom Evangelium, der guten Botschaft über das Leben, Sterben und Auferstehung von Jesus Christus und was das alles mit uns zu tun hat. Und darum machen wir jetzt zuerst mal einen Trip durch den Römerbrief. Eine kleine Reise, um genau diese Barmherzigkeit zu entdecken. Und eben diese Grundlage, die nicht nur eine Grundlage für diese Verse sind, sondern eine Grundlage für das christliche Leben ganz allgemein. Deine Herausforderung für diese Reise wird sein, das eben nicht nur ein praktischer Überblick sein zu lassen, sondern zu schauen, wo sind die Parallele zu dir? Was hat das mit mir zu tun? Und da frage ich euch, seid ihr bereit für diese Reise? Die Reise beginnt in Kapitel 1, wo Paulus die Situation der Menschheit beschreibt. Alle Menschen sind in einer Abwärtsspirale von Sünde und Egoismus gefangen. Das Herz und das Denken der Menschen sind kaputt. Wir haben uns von Gott abgewandt und uns anderen Dingen zugewandt, haben uns diesen Dingen ganz hingegeben und klammern uns an sie. Das nennt er Götzendienst. Dieser Götzendienst führt zu einer Entstellung unseres Menschseins und zu zerstörerischem Verhalten. Übrig bleibt eine Menschheit, die in allen Anklagepunkten schuldig vor einem gerechten Richter steht. Sein Fazit ist, dass die ganze Menschheit hoffnungslos gefangen und schuldig vor Gott ist. Aber das soll noch nicht das letzte Wort sein. Kapitel 3. Gottes Antwort ist die gute Nachricht von Jesus. Anstatt den Menschen ihre Schuld und ihre Verlorenheit zu lassen, kam Jesus als der Messias Israels, um als Opfer für die Sünden aller Menschen zu sterben. Als unser Stellvertreter nahm Jesus alle gerechten Konsequenzen von Schmerz, Sünde und Tod auf sich, die wir in dieser Welt verursacht haben. Und all das hat er durch die Auferstehung von den Toten überwunden. Dieses Auferstehungsleben macht er nun auch für andere verfügbar. Und dann Hashtag Weihnachten. Jesus wurde, was wir waren, damit wir werden können, was er ist. Der Sohn Gottes wurde der Sohn des Menschen, damit die Menschenkinder zu Gottes Kinder werden können. Und all das ist der Weg, wie Gott die gerecht spricht, die an Jesus glauben und ihm vertrauen. Die Rechtfertigung aus Glauben. Rechtfertigung bedeutet, jemanden als gerecht zu erklären. Aufgrund dessen, was Jesus getan hat, bekommen wir einen neuen Status vor Gott. Anstatt eine Person für schuldig zu befinden, erklärt Gott, dass die Beziehung zu ihm wieder in Ordnung ist und dass demjenigen vergeben sei. Rechtfertigung bringt uns in eine neue Familie. Jemand, der Jesus vertraut, wird in Gottes Volk aufgenommen, das in seinem Bund steht. Rechtfertigung schenkt uns auch eine neue Zukunft. Und dieses neue Leben beginnt im Hier und Jetzt und ist ein Weg, auf dem Gottes Gnade und Wirken uns verändert. Diese Privilegien der Rechtfertigung sind Gottes Geschenk für diejenigen, die durch ihren Glauben in Christus sind. Kapitel 5. Hier führt er weiter aus. Wer zu dieser neuen Familie gehört, ist Teil einer neuen Menschheit. Die Entscheidung, Jesus zu folgen, bedeutet, die alte Art von Menschsein hinter sich zu lassen und nun auf eine neue Art und Weise, die Jesus-Art, zu Mensch zu sein. Kapitel 6. Die Taufe ist ein Symbol für diese Wende. Das alte Menschsein ist mit Jesus gestorben und das neue Menschsein ist mit Jesus auferstanden. Wenn wir Jesus vertrauen, ist unser Leben mit dem von Jesus verbunden. Ist unser Leben mit dem von Jesus verbunden. Wir bilden eine Einheit mit ihm. Und was für ihn gilt, das gilt auch für uns. Das bedeutet für uns eine völlig neue Identität. Als Jesus-ähnliche Menschen, als Christen, Menschen, die Jesus Christus ähnlich sind. Kapitel 8. Diese tiefgehende Veränderung in unserem Wesen, in unserer Existenz, ist bewirkt von Jesu Geist, den er seiner neuen Familie gegeben hat. Um ihre Herzen zu verändern und sie in ein neues Leben zu leiten. Du bist frei. Das ist die Zusage des Evangeliums für die, die zu Jesus gehören. Aber diese Freiheit soll keine Unabhängigkeitserklärung sein. Aus Fremdbestimmung wird keine Selbstbestimmung. Denn die würde unweigerlich wieder zur Fremdbestimmung führen. Nein, aus Fremdbestimmung wird Geistleitung. Frei sind wir, wenn uns der Geist des Lebens uns zum wahren Leben anleitet. Und in unserer neuen Identität, in dieser Identität sind wir befreit, Gott und unseren Nächsten von ganzem Herzen zu lieben. Und da kommen wir schon zum Kernpunkt des Römerbriefs und damit das Highlight unserer Reise, nämlich das große Ja, das Gott zum Menschen hat, zu uns. Das Jahr der Rechtfertigung. Meine Beziehung zu Gott ist wieder in Ordnung. Wir sind versöhnt und haben Frieden mit Gott. Ich habe eine neue Familie und gehöre zu seinem auserwählten Volk. Und ich habe ein neues Leben, eine neue Identität und ich habe eine Zukunft. Und das große Ja von Gottes Liebe. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr oder das Schwert? Nein, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Zukünftiges noch Gegenwärtiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Gott spricht sein Ja zu uns in Christus. Und deswegen heißt auch der erste Punkt, sein Leben gegeben. All das ist gegründet auf eingegebenes Leben, das Leben von Jesus Christus. Das ist das Fundament unseres Glaubens, das ist das Fundament des Evangeliums, der guten Botschaft. Und das steht allem anderen voraus. Denn Gott beweist seine Liebe darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Gott hat uns zuerst geliebt. Und wir wollen uns einen Moment nehmen, uns dieser Barmherzigkeit bewusst zu werden und sie bei uns bewusst zu machen. Konntest du diese Reise nachvollziehen? Oder hast du vielleicht auch ganz anders die Barmherzigkeit Gottes erlebt? Erlebt, wie er sich dir erbarmt hat? Wir nehmen uns einen Moment, um an diese Barmherzigkeit zu denken und an den, der sich uns erbarmt, und beides an unser Herz zu lassen. Halleluja. Ich muss dabei unweigerlich an meine Lebensgeschichte denken. Seit meiner Kindheit war mein Leben davon bestimmt, Probleme zu machen und andere zu belasten. Mit meinem respektlosen und zerstörerischen, verletzenden Verhalten andere das Leben schwer zu machen. Meiner Familie, meiner Lehrern, meiner Klasse. Einfach zu vielen Menschen, die in meinem Umfeld waren und die ich zur Verzweiflung gebracht habe. Und einige hier aus der Gemeinde konnte das auch noch zu spüren bekommen. Besonders die Leute, die mit mir in Kinder- und Jugendarbeit involviert waren, können da bestimmt ein Lied davon singen. Und ich bin euch von Herzen dankbar, dass ihr mich nicht aufgegeben habt, sondern Hoffnung gesehen habt. Dass ihr mich aus Gottes Perspektive gesehen habt. Und dafür habt ihr meinen ewigen Dank und Anerkennung. Und vielleicht können wir einfach mal den Moment nutzen und den Leuten Applaus zu geben. Die ihr Herzblut und ihre Leidenschaft schon seit teilweise zig Jahren in diese Generation investieren. Ein echter Segen für unsere Gemeinde und für die Menschheit. Barmherzigkeit. Wenn ich daran denke, wie Gott sich mir erbarmt hat, wie er sich mir angenommen hat und sich mit mir auf den Weg gemacht hat, mein Herz verändert und mich ins neue Leben geführt hat, dann bin ich tief berührt. Dann bin ich sprachlos. Und irgendwie spüre ich auch gleichzeitig ein Verlangen, das irgendwie ausgleichen zu wollen. Ja, dieses große Geschenk, das ich da gekriegt habe, das beschämt mich ein Stück weit. Und vielleicht je nachdem, was bei euch unterm Tannenbaum dieses Jahr war, kennt ihr das Gefühl vielleicht auch von jemand, der euch irgendwie so ein richtig krasses Geschenk macht, der es irgendwie so richtig übertreibt und ein Geschenk euch schenkt, das eigentlich gar nicht eurer Beziehung entspricht. Und vielleicht jemand, der deswegen irgendwie einen Monat lang nur trockenes Brot isst, weil er genau dir diese Freude machen will und es ihm wert ist. Und du bist einfach nur noch völlig geflasht und weißt überhaupt nicht mehr, was du denken sollst und was du sagen sollst. Aber du bist zutiefst dankbar. Und du hast irgendwie das Bedürfnis, dich dankbar zu zeigen. Und genau so geht es mir eben auch mit der Barmherzigkeit, die ich von Gott erfahre. Irgendwie will ich meine Dankbarkeit ausdrücken. Und da kommt der zweite Punkt ins Spiel. Mein Leben gegeben. Daher rufe ich euch auf, Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, eure Leiber darzubringen, als ein lebendiges Opfer, heilig und gotterfreuend. Das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Paulus fordert als Antwort auf die Barmherzigkeit Gottes die Hingabe seines Leibes, seines Lebens, als ein Opfer für Gott. Und für uns ist Opfer vielleicht erstmal etwas Befremdliches oder sogar was Anstößiges, das da irgendwie kommt. Aber Paulus benutzt diese Sprache vom Tempel und dieses Bild des Opfers ganz bewusst, um eben deutlich zu machen, worum es bei dieser Hingabe geht. In der Antike war das Darbringen von Opfern ein zentraler Bestandteil der Götterverehrung, um ihnen eben Ehre zu erweisen. Man konnte seine Dankbarkeit zeigen oder ihnen irgendwas von ihnen erbitten. Und auch im Alten Testament wird das Opfer sichtbar als eine Gabe, als ein Sühnemittel oder als ein Ausdruck von Gemeinschaft. Und genauso können wir auch das hier geforderte Opfer einordnen. Opfer als ein Ausdruck des Dankens und der Gemeinschaft mit Gott. Und hier ist besonders wichtig, dieses Opfer nicht misszuverstehen. Bei dieser Hingabe, bei diesem Opfer geht es nicht darum, uns mit Gott zu versöhnen, Anerkennung von ihm zu bekommen oder Zugehörigkeit zu ihm zu erhalten. Nee, das kann unser Opfer auch gar nicht leisten. Dafür wurde ein anderes Leben gegeben. Ein anderes Leben hat dafür gesorgt, dass wir lebendig, heilig und Gott erfreuen sind. Diese Hingabe bedeutet kein krampfhaftes Sich-Aufopfern mit Hoffnung auf Belohnung, sondern eine selbstverständliche Lebensgemeinschaft mit Gott, die alles im Blick auf ihn tut und sich ihm ganz zur Verfügung stellt. Ja, das Leben als Christ ist seinem Wesen nach zuallererst ein Leben für Gott. Und dies auch als Gegensatz zu einem in sich selbst verkrümmten Lebenswandel. Ein Leben, wo man ständig nur seinen Bauchnabel sieht. Da ist das Leben als Christ auch ein Weg der Selbstverleugnung. Nicht sich, seine Gelüste oder seine Sehnsucht in den Mittelpunkt zu stellen, sondern sich auf Gott auszurichten. Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben, wie wir es vorher gesungen haben. Ein Leben zu Gottes Ehre, ein Leben, das ihn groß macht. Ganz nach dem Motto, mein Äußerstes für sein Höchstes. Und da stellt sich vielleicht die Frage, die ich auch ganz persönlich stellen will. Wem bist du gehorsam? Wem stellst du dich zur Verfügung? Soll Jesus auch Herr von deinem ganzen Leben sein? Gibst du dich ihm auch ganz hin? Denn diese Hingabe drückt genau diesen Herrschaftswechsel aus, von dem wir vorher geredet haben. Von der Gefangenschaft in Sünde und Egoismus sind wir befreit und gerechtfertigt zu einem geistbestimmten Leben. Ein Leben für Gott. Ein Leben im Dienst und im Auftrag Gottes drückt genau diesen Wechsel des Dienstverhältnisses aus. Dieses Leben ist dann der vernünftige Gottesdienst, der eigentliche Gottesdienst. Das Leben für Gott ist die richtige Art und Weise, mit Gott in Verbindung zu treten und zu bleiben. Und Gottesdienst ist das ganze Leben, das wir mit Gott und in seinem Auftrag leben. Und da zeigt sich vielleicht auch ein Missverständnis, das sich vielleicht in unseren Sprachgebrauch eingeschlichen hat. Für uns ist Gottesdienst doch oft das, was sonntagmorgens stattfindet. Wo wir Lieder singen, wenn wir Glück haben, gibt es noch eine nette Predigt zu hören und nachher hat man noch ein bisschen Gemeinschaft. Und versteht mich nicht falsch, das ist alles gut und wichtig und entfaltet viel Segen in unserem Leben. Aber es ist nicht die Verehrung, die Gott von uns bekommen soll und die er verdient hat. Nein, hier wird unser ganzes Leben als Gottesdienst angesehen. Unser Alltag, unser konkretes Verhalten. Ja, gestärkt vom Sonntagmorgen geht der Gottesdienst nach dem Segen erst richtig los. Gottesdienst ist Gott zu lieben. Das zeigt sich auch zum Beispiel in einem der wichtigsten jüdischen Bekenntnisse, dem Shema Yisrael, wo es heißt, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deinem Sein und all deiner Kraft. Ein Leben in ganzer Hingabe an Gott. Gottesdienst ist auch, unser Nächsten zu lieben, dem Bedürftigen zu geben, den Kranken zu pflegen und zu besuchen, den Fremden aufzunehmen, den Betrübten zu trösten. Und es ist auch Gottesdienst, deinem Gegenüber freundlich zu begegnen, ihn wertzuschätzen und ihm Lächeln zu schenken. Es ist Gottesdienst, einander in Liebe Gutes zu tun und zu dienen. Jesus selbst ist da uns ein Vorbild, der sagt, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zur Erlösung für viele. Ein Leben, das sich hingebungsvoll seinem Nächsten zuwendet, ist auch ein Leben nach Gottes Wohlgefallen. Aber wir wollen auch nicht bei meinem Leben stehen bleiben. Im Text heißt es ja eure Leiber, eure Leben. Und hier kommt auch noch der Gemeinschaftsaspekt ins Spiel. Wir als Gemeinde kommen da ins Spiel. Ja, es wird uns sogar zur gemeinsamen Identität. Als Gläubige, deren Leben ein heiliges Selbstopfer für Gott ist. Die Identität der Gemeinde als eine hingebungsvolle Gemeinschaft. Was für ein starkes Bild von Gemeinde. Gemeinde als eine Gemeinschaft von Menschen, denen ein neues Leben geschenkt wurde. Und die sich von Gott gebrauchen und zusammenfügen lassen. Zu einem großen Ganzen. Zum Segen für die Menschheit und zur Ehre des Allerhöchsten. Ja, die Existenz und das Leben der Gemeinde zur Ehre Gottes. Wie ein Leben zur Ehre Gottes und zum Segen für unsere Mitmenschen aussieht, können wir dann im nächsten Vers sehen. Und lasst euch nicht dieser Weltzeit gleichschalten, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung des Denkens, damit ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist. Das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Der Gottesdienst, den die Christen darzubringen haben, besteht in einem Lebenswandel, der sich deutlich von der Welt unterscheidet und dem Willen Gottes entspricht. Ein Lebenswandel, der aus dem erneuerten Innen rauskommt, in sichtbare Äußere. Deswegen der dritte Punkt, verwandelt, wandeln. Der Vers beginnt mit dem Aufruf, sich dieser Weltzeit nicht gleichschalten zu lassen. Da sich das ein bisschen sperrig anhört, könnte man auch sagen, sich nicht dieser Welt anpassen zu lassen. Sich dieser Welt gegenüber nicht konform zu verhalten. Sein alltägliches Leben nicht nach dieser Welt zu gestalten. Und sich nicht nach den Maßstäben dieser Zeit zu richten. Und das Spannende hierbei ist, dass hier ein passiver Imperativ gebraucht ist. Eine Form, die es im Deutschen überhaupt nicht gibt. Das Passiv zeigt uns an, dass was mit uns gemacht wird. Dass wir gleichgeschaltet werden. Dass wir unter dem Einfluss von Machtverhältnissen stehen, welche uns zum Handeln zwingen. Das kann die Macht der Sünde sein. Oder wir können es auch die Macht der Gesellschaft nennen. Wir können auch das den sozialen Druck nennen. Verschiedene Aspekte davon. Es wird die Weltzeit und ihre herrschenden Normen als Macht aufgezeigt, die uns gleichschalten will. Und für so eine Gleichschaltung braucht es nicht mal ein totalitäres Regime. So eine Gleichschaltung schafft auch die Werbeindustrie, indem sie uns quasi schon befiehlt, was das Coole und was das Notwendige ist. Was der Maßstab für Schönheit ist, der an Menschen gesetzt wird. Medien, die uns sagen wollen, was jetzt das Richtige ist und wer zurzeit gerade der Terrorist auf der Welt ist. Oder die Gruppendynamik deiner Firma, die bestimmt, wer die Niete im Betrieb ist. Und gleichzeitig spricht uns auch der Imperativ Verantwortung zu. Unangepasste Zeitgenossen zu sein, einen Kontrast zu bilden zur Gesellschaft. Das kann etwa heißen, sich dem gesellschaftlichen Egoismus zu verweigern, der stets Wachstum und Wachstum fordert und rücksichtslose Gewinnmaximierung, die kein Ende findet, sondern zu sagen, Mensch vor Profit. Oder es kann heißen, sich nicht den Regeln gesellschaftlicher Wertschätzung anzupassen, zu sagen, der Mensch an sich hat Würde und nicht erst die Leistung, die er bringt, gibt ihm das. Es kann heißen, sich nicht der sexuellen Freizügigkeit der Gesellschaft anzupassen. Es kann heißen, sich dagegen zu stellen, wenn Menschen als lebensunwert deklariert werden. Es nicht zu akzeptieren, wenn man ihnen das Recht abspricht zu leben oder sie sogar willentlich tötet. Egal, ob sie in der Todeszelle sind, egal ob ungeboren, behindert, egal ob von einem anderen Volk oder von einer anderen Religion. Auf dem falschen Boot, auf dem falschen Meer. Oder im Kriegsgebiet unter Kriegstreibern lebend und als Terrorist etikettiert. Da haben wir Verantwortung. Aber auch im ganz Alltäglichen, in deinem Betrieb, in deinem Sportverein, in deiner Gemeinde. Nicht am zwischenmenschlichen Macht- und Konkurrenzkampf teilzuhaben. So soll es bei euch nicht sein, sagt Jesus. Dient einander. Jesus setzt andere Maßstäbe für uns. Und unsere Herausforderung ist dann, diese Maßstäbe im Alltäglichen zu leben. Und auch diese Gleichschaltung steht im Zusammenhang mit der Rechtfertigung und dem gegebenen Leben von Jesus. Weil Jesus sein Leben für uns gegeben hat, sind wir befreit aus der gegenwärtigen Welt und dessen Ordnung. Eine Anpassung oder eine Gleichschaltung würde also wieder einen Rückfall bedeuten. Ein erneuter Verfall zum Alten, zum Vergangenen. Eine Rückkehr zum alten Menschsein. Dazu wird dann aber der Gegensatz gezeigt. Verwandlung durch die Erneuerung des Denkens. Das griechische Wort für Verwandlung ist verwandt mit der Metamorphose, die wir vielleicht aus der Tierwelt kennen. Zum Beispiel die Verwandlung von der Raupe zum Schmetterling wird so genannt. Eine sehr faszinierende Sache übrigens. Bei der Metamorphose geht es um eine Umgestaltung, um eine Verwandlung, eine wesentliche Veränderung. Und genau das stehen verheißen, die an Jesus glauben und ihm vertrauen. Und davon wird auch schon im Alten Testament geschrieben. Und manche kennen es vielleicht noch von der Jahreslosung vor ein paar Jahren. Und ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet. Von all eurer Unreinheit und vor allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und ich will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Es ist eine Verwandlung aus dem Inneren, denn da ist sie nötig. Denn unser Problem, das wir haben, ist ein Wesensproblem. Es ist ein strukturelles Problem. Und Gottes Lösung dafür ist eben genau diese innere Verwandlung unseres Denkens. Eine Erneuerung, eine Ausrichtung, eine neue Ausrichtung. Wir bekommen eine völlig neue Perspektive. Wir bekommen Gottes Perspektive. Und auch hier ist ein passiver Imperativ gebraucht. Obwohl der Imperativ menschliche Bereitschaft und Mitwirkung signalisiert, ist es Gott, der diese Verwandlung vollbringt. Es ist der Geist Gottes, der im Christen wohnt und wirkt. Wir können uns nicht selbst verwandeln, aber man kann sich durch den Geist der Liebe neu gestalten lassen. Diese Erneuerung zeigt sich dann in unserem Denken, in unserem Willen, in unserem Urteilsvermögen. Wir lernen aus einer neuen Perspektive zu denken und zu leben. Nicht mehr die Perspektive dieser Weltzeit, sondern die der zukünftigen. Perspektive auf die Verheißungen Gottes. Leben aus Perspektive Ewigkeit. Die Welt aus Gottes Perspektive zu betrachten. Und diese innere Veränderung zeigt sich dann wieder in ganz konkreten Lebenssituationen, wo wir dann befähigt sind, unabhängig von gesellschaftlichem Druck und Vorurteilen, die wir vielleicht gelernt haben, zu prüfen und zu entscheiden, was der Wille Gottes ist und welches Verhalten in einer bestimmten Situation ihm entspricht. Wir bekommen eine Einsicht in den Willen Gottes. Und neue Wertemaßstäbe, neue Einsichten in Gottes Wirklichkeit. Und so folgt aus der inneren Verwandlung eine innere Neuausrichtung, die sich dann ganz konkret im Alltäglichen zeigt, wo wir herausgefordert sind, in diesen speziellen Situationen aus unserem erneuerten Inneren raus zu beprüfen, was Gottes Wille ist. Und dann in guter WWJD-Manier zur Tat zu schreiten. WWJD. What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Was wäre Jesus-like, Jesus-gemäß? Die Erneuerung unseres Denkens durch die Zugehörigkeit zu Christus hilft uns, unser Leben immer wieder neu zu gestalten, wie Gottes Wille und die Herausforderungen des Lebens es nötig machen. Was können wir uns nun zum Schluss mitnehmen aus diesen ganzen Versen? Gottes Barmherzigkeit befähigt uns dazu, sich ihm ganz zur Verfügung zu stellen. So mit ihm in Gemeinschaft zu leben, das ist Gottesdienst im alltäglichen Leben. Die Verbindung zu Gott befähigt uns im täglichen Leben, dem Anpassungsdruck einer Gesellschaft zu widerstehen, dessen die Egoismus und Konkurrenzkampf zum prägenden Modell des Menschseins macht. Christen, die vom Ja Gottes leben, sind resistent gegenüber diesem Zwang. Sie machen einen Unterschied aus Liebe zu Gott und zu ihrem Nächsten. Und die Erneuerung ihres Denkens und die Zugehörigkeit zu Christus hilft ihnen, ihr Leben immer wieder neu zu gestalten, wie Gottes Wille und die Herausforderungen des Lebens nötig machen. Weil Jesus sein Leben für uns gegeben wurde, dürfen wir ein Leben für Gott führen. Und ihm zur Ehre in der Welt verwandelt wandeln. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen, Halleluja.